Guten Morgen, liebe Gemeinde. Bevor ich anfange, noch zwei Sachen. Der Schorsch hat mich gebeten, dass ich ihm mitteile, wie viele Mitarbeiter zur Kinderschulung kommen. Von daher, wenn ihr da hinfahren wollt, gebt mir bitte Bescheid. Die andere Sache ist, ich will ganz herzlich die Bottisch-Verwandtschaft, meine Verwandtschaft, grüßen. Wir hatten ein Verwandtschaftswochenende, ich bin jetzt früher hergekommen, aber sie hören auch gemeinsam im Gottesdienst zu. Wir haben ja die Evangelisation vor uns. Bis dahin ist es noch ein bisschen, aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns rechtzeitig darüber Gedanken machen. Ich weiß nicht, ich denke, manche von uns sind vielleicht im Laufe der Zeit entmutigt worden, wenn es darum geht, von Gott weiterzuerzählen. Und manche wissen vielleicht auch gar nicht so richtig, wie sie das machen sollen. Von daher wollen wir uns in der heutigen Predigt mal anschauen, wie Paulus das eigentlich gemacht hat und was wir Ermutigendes von ihm lernen können. Der Predigttext steht in Apostelgeschichte 17, ab Vers 1. Ich lese Apostelgeschichte 17. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Christus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, und eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel in einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie der Volksmenge vorzuführen. Als sie aber sie nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind auch jetzt hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handelten sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen eine Bürgschaft wieder freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach der Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurde deshalb viele von ihnen gläubig und auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Darauf sandten sie die Brüder, den Paulus, sogleich fort, damit er zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort. Ich will zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du es bist, der sprichst. Danke, dass wir daraus viel lernen können. Danke, dass wir dir darin begegnen können. Und ich bitte dich, dass du mir die rechten Worte schenkst. Sprich du durch mich und schenk doch wirklich eine positive Veränderung. Bitte helfe auch meiner Stimme, die ein bisschen angeschlagen ist, dass sie auch gut durchhält. Amen. Ja, der Text startet damit, dass Paulus durch zwei kleinere Städte gezogen ist und dann nach Thessaloniki kommt. Da gibt es eine Synagoge und die Stadt hat ungefähr 200.000 Einwohner. Also ja, schon noch ein paar mehr als zum Beispiel jetzt in Salzburg. Also es war jetzt kein kleines Dorf oder so. Paulus geht da in die Synagoge und er geht dahin, wo es schon Leute gibt, ja, die schon an Gott glauben. Da kann er anklopfen und da kann er ihnen anhand der Schriften zeigen, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Er hat ihnen auch gezeigt, dass er sterben musste, und bestimmt hat er ihnen auch gesagt, dass er wieder auferstanden ist. Und 3 Wochen ging es so und etliche haben sich bekehrt. Wie hat Paulus von Jesus erzählt? Er knüpft an Bestehendes an. Also die Synagoge war ein super Ort, um Menschen zu finden, bei denen er an Bestehendes schon anknüpfen konnte. Die hatten schon an Gott geglaubt, waren monotheistisch und wussten schon, was mit zum Beispiel mit dem Messias überhaupt gemeint ist. Man sieht auch, dass sich nicht nur Juden bekehrt haben, sondern auch angesehene Frauen und die Griechen. Die Griechen waren auf der Suche nach Monotheismus und Wahrheit und die Frauen waren auf der Suche nach Würde und Wertschätzung. Diese beiden Gruppen haben diese Dinge in der Gesellschaft nicht gefunden, haben sie aber in Jesus doch gefunden. Den Juden hat es natürlich gar nicht gefallen. Da trafen dann persönliche Gründe wie Neid und Eifersucht auch auf theologische Gründe aufeinander und sie wollten Paulus so schnell wie es geht loswerden. Ein Aufstand war natürlich ein gutes Mittel. Es gibt immer Leute, die irgendwie mitmachen, wenn es darum geht, zu meckern, zu schreien und zu randalieren. Es war jetzt nicht so die Kunst, einen Aufstand anzuzetteln. Auf der Suche nach Paulus haben sie seinen Gastgeber gefunden und ihn eben dann vor Gericht gestellt. Und Paulus musste die Stadt verlassen. Und auch die Römer haben alles daran gesetzt, dass sie Paulus loswerden, weil erstens war ein Aufstand eine heikle Sache und zweitens ist ein Kapitalverbrechen, niemanden anders als König zu verkündigen als den Kaiser. Von daher musste Paulus gehen. Also soweit sein Aufenthalt in Thessaloniki. Vielleicht denkt jetzt jemand, okay, was können wir jetzt hier noch von Paulus lernen, außer dass er in der Synagoge an Bestehendes bei den Leuten angeknüpft hat. Das Gute ist, dass zwar in diesem Text jetzt nicht super viel über sein Verhalten drin steht, aber wir haben ja noch den Thessalonicher Brief. Im ersten Thessalonicher Brief spricht Paulus relativ lang darüber, wie er sich bei diesen Leuten verhalten hat, was er gemacht hat und was er getan hat. Im ersten Kapitel zum Beispiel lesen wir was über frisch gläubig gewordenen. Da ist die Rede davon, dass sie unter großer Drängung gläubig geworden sind, aber dass sie Freude im Heiligen Geist hatten. Sie haben die alten Götzenbilder weggetan und sind hin zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Und dadurch sind sie anderen zum Vorbild geworden. Also hier zum Beispiel von den frischen Gläubigen. Und dann habe ich euch jetzt mal einen Text aus dem zweiten Kapitel, Verse 3 bis 8, wo Paulus halt darüber spricht, wie er gehandelt hat. Ich lese mal vor. Denn unsere Verkündigung ist nicht im Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. So wie wir vor Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Also Paulus sagt deutlich, dass er weder mit Betrug und noch mit List oder mit irgendwelchen schlechten Absichten zu ihnen gekommen ist. Nein, er war auch nicht schmeichelnd oder manipulativ und ihm ging es auch nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen. Aber wir sehen, dass Paulus liebevoll war. Er teilte nicht nur das Evangelium, sondern er teilte auch sein ganzes Leben mit ihnen. Er hatte eine gute Beziehung zu ihnen gehabt. Ja, er war offenherzig. Er hat sie, später lesen wir auch davon, dass er sie ermahnt und ermutigt hat. Und er wollte ihnen nicht zur Last fallen. Also das waren einige Dinge, wie Paulus unter ihnen gehandelt hat. Genau, die habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Also wir sehen eine ganze Reihe an Eigenschaften, die Paulus eben hatte. Wenn wir jetzt diese Sachen mal kurz zusammenfassen wollen, habe ich mal aufgeschrieben hier in grün: Sei liebevoll. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Wenn wir Jesus verkündigen, ist es wichtig, dass wir es liebevoll tun. Wir sehen ganz klar, dass Paulus sein Herzblut in diese Sache gesteckt hat und authentisch war. Seine Worte und sein Leben haben zusammengepasst. Wir sehen jemanden, der Liebe für die Menschen empfunden hat. Er ist uns dadurch ein Riesenvorbild. Deswegen sei liebevoll. Paulus hat den Juden gezeigt, dass der Messias oder eben der Christus, leiden und sterben und auferstehen musste. Und Paulus ist nicht hingegangen und hat gesagt, ja Leute, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Aha, stimmt wirklich. Also nee, so ist er nicht hingegangen. Also er ist hingegangen und hat die Leute da abgeholt, wo sie gezweifelt haben. Und er hat es mit der Bibel begründet. Er hat nicht einfach nur gesagt, das müsst ihr mir jetzt halt glauben, sondern er hat da wirklich Argumente dafür gehabt. Weil versetzt euch mal in die Lage eines Juden, der gerade in der Synagoge sitzt. Und dann kommt ein Wanderprediger rein und ihr müsst auch euch vorstellen, dass ihr eine ganz klare Vorstellung habt davon, wie der Messias ist. Der Messias sollte als großer König kommen, der den Juden zu neuem Glanz verhilft, der die Römer vertreibt, der neue Gerechtigkeit schafft, der als großer König kommt. Und wenn der kommt, dann wird alles super gut werden. Und dann kommt so ein Wanderprediger rein und sagt, ja, der Messias ist schon gekommen und du hast ihn leider verpasst. Und dieser Messias hat auch nicht sein Königreich aufgebaut, sondern er ist am Kreuz gestorben. Und ja, er ist wieder auferstanden, aber er ist dann in den Himmel auferfahren. Das heißt also, sehen können wir ihn jetzt nicht mehr. Wie sollte ein Jude sowas glauben? Ein Jude, der den großen König erwartet und dann von einem Menschen hört, der in einem Stall zur Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist. Also wenn Paulus einfach nur gesagt hätte, ja Leute, das ist halt so, da hätte er wenig Anklang gefunden. Die einzige Möglichkeit, wie ein Jude sowas glauben würde, wäre, dass man durch die Schriften, durch die Tora, durch die Propheten eben zeigt, dass Jesus Christus wirklich der Messias ist. Und das hat Paulus gemacht. Er hat nicht einfach nur gesagt, sie müssen es halt glauben, sondern er hat ihnen Argumente gebracht und die mit der Bibel untermauert. Und es hat auch wirklich Wirkung gezeigt. Wir lesen, dass sich etliche bekehrt haben und auch Griechen und die vornehmsten Frauen. Er hat also argumentativ von Jesus erzählt. In diesem Punkt, denke ich, sollten wir uns auch Paulus zum Vorbild nehmen. Ich sage nicht, dass wir immer und nur ausschließlich durch Argumente von Jesus weitererzählen sollen. Nein, natürlich ist es selbstverständlich, dass unser praktisches Leben auch ein sehr hohes Gewicht hat. Also versteht mich nicht falsch, das will ich jetzt nicht sagen, dass nur Argumente wichtig sind, aber wir sehen auch, dass Paulus auf die Zweifel der Leute eingegangen ist. Und die Anfragen, die heute an den christlichen Glauben gestellt werden, sind riesig. Es gibt Fragen über Fragen, also warum macht es Sinn, an die Schöpfung und nicht an die Evolution zu glauben? Stehen Glaube und Wissenschaft nicht gegensätzlich gegenüber? Was ist auch mit dem ganzen Leid in der Welt? Wie kann es da einen guten Gott geben? Und wieso sollte gerade der Gott der Bibel der Richtige sein? Und was ist dann überhaupt mit den ganzen anderen Religionen? Und wieso sollte man überhaupt die Bibel wörtlich verstehen? Ist doch nur ein moralischer Kompass mit alten Geschichten drin, oder? Und das sind alles Fragen, die mir persönlich schon von Kollegen gestellt worden sind. Also das sind jetzt keine Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Fragen, die Menschen wirklich beschäftigen und die sie davon abhalten, auch zum Glauben zu kommen. Und versteht mich nicht falsch, es gibt wirklich gute Antworten auf diese Fragen. Wir als Christen haben keineswegs Grund, uns zu verstecken oder vor diesen Fragen irgendwie davonzulaufen. Nein, es gibt wirklich gute Argumente, die auf unserer Seite stehen. Also das ist mir ganz wichtig zu betonen, die Gesellschaft hat diese Fragen, aber es gibt gute Antworten auf diese Fragen. Wie gesagt, könnte man jetzt sagen, ach, ich kenne mich eh nicht so gut aus, mein Leben ist Zeugnis genug und außerdem ist es super anstrengend, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und ja, es stimmt, es ist super anstrengend, das will ich gar nicht leugnen. Aber man will den Leuten doch die Hürde für den Glauben so niedrig wie möglich machen und es ihnen nicht unnötig schwer machen. Natürlich ist das praktische Zeugnis wichtig, aber ich denke, es wäre lieblos, es dabei zu belassen. Wäre es nicht viel besser, wenn wir auf die Themen eingehen, die die Menschen wirklich beschäftigen, die sie fern von Jesus halten? Weil oft sind es einfach nur falsche Vorurteile und falsche Vorstellungen, die einfach geklärt werden müssen. Und ich denke, auch wenn wir nur einen konkreten Zweifel aus der Welt räumen, ist die Chance zwar wahrscheinlich trotzdem gering, dass unser Gesprächspartner sich jetzt gleich zu Jesus bekehrt, aber wir haben ihm trotzdem die Hürde ein bisschen niedriger gesetzt. Und das ist, finde ich, auch sehr viel wert. Um das jetzt vielleicht zu veranschaulichen, stellt euch mal vor, ich habe einen Nachbarn, den ich unbedingt davon überzeugen will, dass er sich ein Elektroauto kaufen will. Mein Nachbar aber hat einen dicken Benziner mit einem richtig guten, lauten Motor und er liebt seinen Benziner. Der würde nie auf die Idee kommen, sich freiwillig ein Elektroauto zu kaufen. Also, wie bringe ich meinen Nachbar dazu, ein E-Auto zu kaufen? Glaubt ihr, er würde sich ein E-Auto kaufen, wenn ich sagen würde, ja, die sind super, glaub's mir, mach's doch. Also ich glaube nicht. Also vielleicht würde es helfen, auf jeden Fall würde es helfen, wenn ich selber ein E-Auto hätte und damit glücklich wäre. Wenn er sieht, wie ich jeden Morgen damit zur Arbeit fahre und auch wieder zurückkomme, ohne dass mir der Akku ausgeht. Und wenn er sieht, dass, also ich glaube, es hilft auf jeden Fall, dieses praktische Leben von mir mit meinem E-Auto zum Beispiel. Aber natürlich hilft es, auf seine Argumente einzugehen. Zum Beispiel, wenn er sagt, Mensch, es gibt doch viel zu wenig Ladestationen. Dann könnte man ihm eine Karte zeigen, wo die Ladestationen drauf sind und sagen, schau mal, hier gibt es genug. Oder vielleicht sagt er, ach Mensch, das Laden dauert doch viel zu lang, das ist doch gar nichts, dafür habe ich keine Zeit. Dann kann man sagen, hey, lad's doch über Nacht und wenn du irgendwie weiter unterwegs bist, dann gibt es immerhin noch die Schnellladefunktion. In einer halben Stunde ist dein Auto wieder voll. Vielleicht sagt ihr auch, boah, nee, einen echten Motor muss man richtig brummen hören, da muss was gehen. Da kann man vielleicht ihn mal in seinem eigenen Auto mitnehmen und zeigen, schau mal, wie angenehm leise doch das Auto ist. Oder können sagen, es ist viel zu teuer, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Dann kann man ihn zum Händler mitnehmen und sich ein gutes Angebot machen lassen oder nach Gebrauchtwagen gucken. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ihr wisst auch, mir geht es überhaupt nicht um E-Autos und ich kenne mich auch überhaupt nicht damit aus. Aber ich will zeigen, für meinen Nachbarn wäre es ein sehr langer Weg, bis er sich wirklich dazu entschließt, sich ein Elektroauto zu kaufen. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche im echten Leben. Natürlich, ich will meinen Nachbarn nicht davon überzeugen, E-Auto zu kaufen, aber ich wünsche mir, dass er zum rettenden Glauben an Jesus kommt. Und da hilft es, wenn man eben die Hürden abbaut, da hilft es, wenn er sieht, dass ich selber mit Jesus lebe und glücklich damit bin. Und es hilft, wenn man ganz konkret auf seine Zweifel eingeht. Vielleicht hat er eine Hürde, zum Gottesdienst zu kommen. Dann könnte man ihn vielleicht erstmal zu einem Hauskreis einladen. Oder man sagt, komm, ich begleite dich. Und vielleicht hat er auch eine Hürde, dass er sagt, oh, ich habe doch sowieso keine Bibel, wie soll ich denn lesen, dass man ihm eine Bibel schenkt zum Beispiel. Vielleicht denkt er auch, dass Freikirchen sowieso nur Sekten sind. Da kann man ihm mal erklären, was überhaupt eine Freikirche ist. Ihr versteht, denke ich, was ich meine. Das bedeutet aber eben auch, dass man sich in manchen Themen auch schlau machen muss und Zeit und Kraftaufwand damit verbunden sind. Dann muss man sich halt mal informieren und vielleicht mal nachforschen, was man am besten auf die Frage nach dem Leid in der Welt überhaupt antworten kann. Oder zum Beispiel, wenn ich mit meinem muslimischen Arbeitskollegen über Jesus sprechen will, da hilft es, wenn ich mir als Handynotiz schon mal die Suren eingespeichert habe, die auf Jesus hinweisen. Das muss man aber im Vorfeld gemacht haben. Die Arbeit nimmt uns leider keiner ab. Deswegen der Punkt, sei vorbereitet. Es ist natürlich auch so, dass manche darin begabter sind und andere eben in anderen Dingen ihre Stärke haben. Aber ich denke, wir sollten uns auch trotzdem nicht davor verstecken. Und es ist auch so, ein ehrliches Gebet kann durch nichts auf der Welt ersetzt werden. Also das will ich auch der Vollständigkeit halber sagen. Ich habe die Argumente jetzt, dieses Vorbereitetsein und argumentativ eingehen, jetzt nur so betont, weil mir scheint es, dass es manchmal eben zu kurz kommt und zu schnell gesagt wird, ja, Gott wirkt eben, aber ich denke, unsere Verantwortung dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ja, Paulus ist in seinem Dienst auch leider oft auf Ablehnung gestoßen. Die Thessalonicher haben ihn durch einen Aufstand rausgeschmissen und er ist weiter nach Beröa gegangen. Beröa war ungefähr 70 Kilometer entfernt und ich denke, da hat er genug Zeit zu reflektieren, was gut und was schlecht war, wie er weiter vorgehen will. Aber man sieht, er hat genau das Gleiche gemacht. Er ist auch in Beröa in der Synagoge gegangen, hat da die Juden gesucht und auch da wieder von Jesus erzählt. Das Schöne aber war, dass eben die Beröa eben mehr bereit waren, dieses Wort anzunehmen, dass viele gläubig wurden Und da aber die Thessalonich und Beröa durch eine super gute Handelsstraße, die Via Ignatia, verbunden war, hat es auch nicht lange gedauert, bis eben die Nachricht von den Christen aus Beröa zu denen nach Thessalonich gekommen sind. Und da sind dann eben die Juden auch wieder gekommen und haben wieder dafür gesorgt, dass Paulus die Stadt verlassen muss. Silas und Timotheus sind aber dann noch zurückgeblieben. Also die Sache mit den Beröa, was wir gelesen haben, wo es darin steht, dass sie bereitwillig waren, das Wort anzunehmen und in den Schriften geforscht haben, ob es wirklich so ist. Also ich kannte diesen Text schon lange, aber irgendwie dachte ich immer so, ja, die Lehre, die wir aus dem Text ziehen sollen, ist, okay, lies deine Bibel und alles, was du hörst, prüfe mit der Bibel. Also ich habe das eher wenig ermutigend, sondern mehr als Aufforderung aufgefasst, genauso wie die Beröa eben zu sein, um alles anhand der Bibel zu prüfen. Aber eine Sache war mir nicht so bewusst, dass dieser Text doch sehr ermutigend sein kann. Paulus hat neben den ganzen Erfolgen eben auch viele Niederlagen erlitten. Ganz oft wurde er abgelehnt und die Mehrheit hat ihm eben nicht geglaubt. Und oft wurde er gewaltsam aus der Stadt geworfen. Aber neben dieser ganzen Ablenkung und Gewalt hat er trotzdem einen Ort namens Beröa gefunden, an dem er Leute gefunden hat, die es aufnehmen wollten, die froh darum waren. Und das muss ein unfassbarer Lichtblick für ihn gewesen sein und ihn echt motiviert haben. Wenn man auf diese Beröa schaut, dann muss man sagen, dass sich der ganze Stress und die ganze Ablehnung, die Paulus erfahren hat, sich wirklich gelohnt hat. Auf jeden Fall. Stellt euch mal vor, wie schlimm es gewesen wäre, wenn Paulus, nachdem er aus Thessalonich rausgeschmissen worden wäre, gesagt hat, ach Mensch, das klappt sowieso nicht, ich gehe einfach nach Hause. Es wäre fatal gewesen, es wäre super traurig gewesen. Und auch bei Jesus sehen wir, sogar bei Jesus persönlich, dass er nach seinen Predigten, dass die Mehrheit der Leute wieder nach Hause gegangen sind, die gesagt haben, das ist eine harte Rede, das ist nicht gut, ich gehe wieder. Aber so wie bei Paulus und auch wie bei Jesus wäre es super schade gewesen, wenn er dann einfach das Handtuch geschmissen hätte. Von daher auch die Ermutigung an uns, sei ausdauernd. Weil wir wissen nicht, wo in unserem Umfeld eben diese versteckten Beröa sitzen. Also damit meine ich Menschen, die wirklich bereit sind, uns zuzuhören und sich darüber Gedanken zu machen, über das, was wir zu sagen haben. Weil in der heutigen Zeit gibt es viele Fragezeichen übers Leben. Und ich habe auch schon gesagt, und viele machen sich Gedanken über Wahrheit, über Tod, über Gerechtigkeit, über Hoffnung. Das sind Dinge, die die Gesellschaft brennend interessieren. Ja, die Menschen sind hungrig nach Antworten. Sie brauchen Hoffnung. Sie wollen Antworten und sie suchen leider oft an den falschen Stellen. Und ich denke, es gibt immer wieder Leute in unserem Alltag, die wie die Beröa bereitwillig sind, uns zuzuhören und es anzunehmen. Also wenn du frustriert bist, dass du schon so oft von deinen Kollegen oder von Freunden oder von Verwandten abgelehnt wurdest, dann gib nicht auf. Die Chance, dass deine Kollegen so eingestellt sind wie die Thessalonicher, die ist nämlich sehr hoch. Aber die Chance, dass irgendwo in deinem Umfeld doch noch ein Beröa sitzt, der es annimmt, ist eben auch da. Weil die meisten, es ist leider wirklich so, die meisten belächeln einen nur und viele lehnen es dankend ab und viele sagen, ja, es ist schön, dass du deinen Glauben hast, aber für mich ist das eben nichts. Es gibt eben mehr Thessalonicher als Beröa. Wie gesagt, wäre es super traurig gewesen, wenn Paulus das Handtuch geschmissen hätte und aufgegeben hätte. Also will ich euch ermutigen, dass ihr wie Paulus nicht das Handtuch werft, wie Paulus nicht aufgebt, sondern ausdauernd seid. Ja, wenn du vor lauter Ablehnung denkst, okay, ich erzähle jetzt nicht von Jesus, die Leute wollen es sowieso nicht wissen, sollen sie doch zu mir kommen, wenn sie was wissen wollen, dann will ich dich ermutigen, nicht aufzugeben. Ich denke, wir sollten es wie Paulus machen, wir sollten die Augen offen halten, wo wir bei Menschen anknüpfen können. Wir sollen liebevoll und vorbereitet sein. Ausdauernd, weil wir nicht wissen, wo es Leute gibt, die wirklich darüber nachdenken. und sich eines Tages eben von Jesus retten lassen. Okay, als allerletztes, wenn dir jetzt das alles hier zu viel war, du sagst, okay, ich kann die Schrift sowieso nicht lesen, ich kann mir das auch nicht merken und heute Nachmittag habe ich das irgendwie eh wieder vergessen, dann habe ich jetzt einen kurzen und knackigen Merksatz für dich. Der Merksatz hat nur zwei Wörter und zwar finde Beröa. Ich denke, das kann sich jeder merken, finde Beröa. Und ihr wisst, denke ich, was ich damit meint, eben Leute, die bereit sind, das Wort anzunehmen. Finde Beröa, indem du liebevoll, vorbereitet und ausdauernd bist. Finde Beröa. Amen.